Es ist mir nicht ganz leicht gefallen, die Vorbereitung. Die aktive Arbeit an Hohenschönhausen für mich war von 1991, 92 bis 95, 96. Und die Idee war, und das werde ich jetzt auch nachholen, natürlich die Frage, was hat sich damals bewegt oder wie war das unmittelbar nach der Wende. Und ich habe versucht, aus meinen alten Unterlagen ein paar Punkte zusammenzustellen. Einige von Ihnen, ich habe es schon mitgekriegt, wohnen seit 30 Jahren hier. Sie werden mehr wissen als ich. Nun bin ich auch noch Stadtplaner, das heißt, das Ganze wird so ein bisschen abstrakter sein, als es sonst war. Ich habe hier eine Karikatur von Gerd Wessel, der in der Bauakademie tätig war, und er hat aus seiner Berufserfahrung diese kleine Zeichnung gemacht, wie alle sich den ersten Preis zuposten, aber unterm Tisch ist eigentlich schon das Ausführungsprojekt. Und man fragt sich natürlich, wie viel vom ersten Preis ist bei Hohenschönhausen geblieben und wie war das mit dem Ausführungsprojekt. Worüber reden wir? Sie werden den Ort ja genau kennen. Am Hohenschönhausen gebaut von 82 bis 88. 74.000 Einwohner. 30.000 Wohnungen. Das heißt, je Wohnung 2,6 Personen im Durchschnitt. Das heißt, es war nicht irgendwie ein Stadtteil, wo niemand lebte, sondern man lebte eigentlich damals schon auf relativ engem Raum intensiv zusammen. Die Eigentümer, 20.000 Wohnungen haben der HOWOG gehört, 3.400 der Humboldt-Uni und 4.650 Neues Berlin. Und die erste Aufgabe war, nach dem Altschuldenhilfsgesetz 15% der Wohnungen zu privatisieren, damit ein Teil der Altschulden abgegolten werden können. Das hat die HOWOG so gemacht, die haben einfach en bloc 2.500 Wohnungen verkauft. Damit war für die HOWOG der Fall erstmal erledigt. Das vielleicht einfach mal so zu der Situation. Wir sind als Planer aus dem Westen ins kalte Wasser geworfen worden. Wir sind vor Ort nicht unbedingt mit Begeisterung begrüßt worden, weil die meisten Menschen, mit denen wir es zu tun hatten, die haben sich einerseits gefreut, andererseits aber auch Angst gehabt. Was kommt denn jetzt auf uns zu bei all diesen Veränderungen? Was passiert? Und es war auch nicht ganz einfach, weil allein in unserem fachlichen Bereich, muss man dazu sagen, als Vorbemerkung, die Großsiedlungen wurden, ich habe es nochmal rausgesucht, ich habe das interne Papier sogar noch gefunden, nach der Komplexrichtlinie für die städtebauliche Planung und Gestaltung von Wohngebieten 1986 bis 1990. Das ist das Papier, wo drin steht, die Wohnungsnot wird bis 1990 in der DDR beseitigt. Gab es ganz genaue Vorschriften, was, wofür, in welchen Quantitäten und in welchen Dimensionen gemacht werden soll. Die westlichen Richtlinien hatten damit gar nichts zu tun. Es galten jetzt aber die Gesetze aus dem Westen. Das Erste, was passiert ist, war, das ist ein bisschen gedreht, die Investoren haben sich Hohenschönhausen entdeckt. Als Erstes, bevor überhaupt irgendeine Planung gab, gab es ein Investorenauswahlverfahren für noch nicht bebaute Flächen, da etwas zu tun. Und das Erste, was Investoren, was Auswahlverfahren war, die Fläche C, wie sie damals hieß, was die ECE für ein großes Einkaufszentrum bebauen wollte. Daraufhin wurde in der Senatsverwaltung man ein bisschen nervös und hat gesagt, ja, das kann ja nicht sein, dass wir da jetzt Stück für Stück einzelne Grundstücke sind ja immerhin von ordentlicher Dimension loswerden und eigentlich keine Gesamtkonzeption haben. Und unsere erste Aufgabe war zu überlegen, die Falkenberger, die ist eigentlich noch nicht ganz zu Ende, ist aber, wenn man so will, das städtebauliche Rückgrat von der ganzen Siedlung. Was wäre sinnvoll, was könnte man dort entwickeln? Und ich zeige jetzt ganz bewusst so ein paar Skizzen, wo man sieht, wie schwer es uns auch als Städtebauer oder Stadtplaner gefallen ist, mit diesem schwierigen Raum, der es ist durch die Hauptverkehrsachse und die querliegende Eisenbahn und Trasse, eigentlich diesen Zusammenhalt oder dieses Gebiet weiterzuentwickeln. Wir haben ein erstes Konzept mit dem Architekten Pampe entwickelt, das hieß Perlenkette. Das war die Idee, an den wichtigen Standorten überall einen interessanten Solitär zu machen. Die zweite Idee war rechts die Idee des Hürdenlaufs. Man läuft die Falkenberger entlang und immer wieder kommt etwas und man muss eine neue Stufe entwickeln und in der Mitte wird es ein bisschen höher und klingt dann wieder aus. Die dritte Idee hieß der Längshänder, mal alles auf einer Seite konzentriert. Die vierte Idee, der Reißverschluss, zu versuchen, die Dinge irgendwie zusammenzubringen. Wir selber fanden das alles auch nicht unbedingt befriedigend. Und die Politik hat natürlich auch mitgemischt. Und die Politik hat dann entschieden, den Bremsblock, das war der fünfte Begriff, zu sehen. Sie sehen, das ist eine behutsame städtebauliche Ergänzung, der Versuch, die Falkenberger in ihrer übergroßen städtebaulichen Dimension etwas einzufangen und eigentlich im Wesentlichen in Anlehnung an die angrenzenden Gebiete Neubauten zu machen. Passiert ist natürlich gar nichts. Aber die Diskussion war eröffnet und das Entscheidende war dann eine rund 4 Jahre dauernde Arbeit an dem Rahmenplan, der 91, 92 begonnen wurde und 95 von BVV und den Ausschüssen verabschiedet worden ist. Um, darunter liegen ja die Rieselfelder und dieses Signe war eigentlich nach den ersten Erkenntnissen unsere erste Idee, das Kleeblatt, was sich ja dann über Jahre eigentlich weiterentwickelt hat und ein Stück weit in Hohenschönhausen immer wieder gebraucht wurde. Es war auch die Zeit, das darf man nicht vergessen, wo Berlin einen neuen Flächennutzungsplan brauchte. Das heißt, es gab für gar nichts eigentlich rechtliche, sichere Grundlagen. Und es war auch die Zeit, wo Berlin wachsen sollte. Die extremsten Prognosen gingen ja bis auf 6 Millionen Einwohner für die Gesamtstadt, hinauf. Was mich im Nachgang unglaublich fasziniert hat, und das können Sie jetzt nicht lesen, weil es so klein ist, das ist das Arbeitsprogramm, was diesem Rahmenplan zugrunde lag. Ich lese Ihnen einfach die wichtigsten Begriffe vor. Links oben eine Bestandsanalyse zu machen, in der Mitte oder daneben ein konzeptioneller Teil bis hin für die einzelnen Wohngebiete und die unterschiedlichen Sektoren, mit denen man es in der Stadt zu tun hat. Dann kommt etwas ganz Eigenartiges, was es bis zum heutigen Tag in Planungen nicht mehr gibt: Sofortmaßnahmen. Die Sofortmaßnahmen haben während der Zeit, in der wir tätig waren, eine unglaubliche Rolle gespielt. Ich werde darauf noch ein bisschen eingehen. Und dann ein nicht unwesentlicher und großer Kasten, der auf jeder Phase der konzeptionellen Arbeit angebunden ist, ist Bewohnerbeteiligung, Betroffenenarbeit. Und ganz zum Schluss, ganz klein oben und wie Sie sehen, rechts an den Pfeilchen dreimal eingebunden, die Gremien. Das heißt, es war auch eine Phase, wo aufgrund der Situation und auch aufgrund der Leute, da waren im Wesentlichen zwei Büros beteiligt, das Sozialpädagogische Institut und das Büro Argos, die für diese Sofortmaßnahmen und in Verbindung mit den Sofortmaßnahmen wiederum für die Betroffenenbeteiligung zuständig waren. Bei uns ist das alles wegen dieses Rahmenplans so ein Stück weit zusammengelaufen. Man hat uns wahrscheinlich gar nicht so oft gesehen oder wir waren vielleicht gar nicht so oft präsent, weil vieles ist am Telefon und in bilateralen Gesprächen passiert, aber wir waren so das Bindeglied zwischen den Institutionen, die konkret vor Ort gearbeitet haben, dem Bezirk, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und den ganzen Fachressorts und Fachämtern. Und das ist das, was es im Nachgang natürlich auch ein bisschen schwer macht, da jetzt eine einfache Struktur Ihnen zu erzählen. Weil die Struktur war zwar klar und es war alles irgendwie sortiert, aber an allen Stellen waren ja Leute aus Ost und aus West, die sich kennenlernen mussten und aufeinander einspielen mussten, die zum Teil sich sympathisch waren, zum Teil nicht so sympathisch waren, die zum Teil ihre Pfründen verteidigen wollten, im Ost und im West. Es war ja alles wackelig. Und das war eigentlich, ich habe mir das im Nachgang noch mal überlegt, Also im Moment wird gesagt, wir sind in einer Umbruchphase und es passiert so wahnsinnig viel. Im Vergleich dazu, finde ich, passiert im Moment nichts. Weil jeder Tag war voller Überraschungen und diese Überraschungen waren für uns auch Planer auch eine Chance, ab und zu mal was zu machen, was wir vorher nie gemacht haben und vorher und nachher auch nie mehr machen konnten. Trotzdem war es wichtig, eine einigermaßen solide fachliche Basis zu erarbeiten. Also es gab ja sehr viele Spontis, ja, und es gab sehr viele Besserwisser, auch zu der Zeit. Und es gab viele, die aus der Vergangenheit Recht hatten, und es gab viele, die wegen der Wende Recht haben wollten. Und Planer sind ja darauf ausgebildet, dass sie nie Recht haben, sondern dass ihre Aufgabe ist, zuzuhören. Und da haben wir uns bemüht, obwohl wir gerne manchmal auch Recht gehabt hätten. Man braucht das ja als Mensch irgendwo. Was waren aus unserer Sicht, und diese Sicht war dann einfach im Wesentlichen eine statistische Sicht und eine Sicht aus harten Fakten, was war so das Verrückteste, mit dem wir zu tun hatten? Es war eigentlich die Bevölkerungsstruktur. Die Siedlung ist ja in ganz kurzer Zeit gebaut worden und im Wesentlichen sind junge Ehepaare eingezogen, die kaum hatten sie eine Wohnung oder sie haben eine Wohnung gekriegt, weil Nachwuchs unterwegs war. Wir hatten einen unglaublich hohen Anteil von 3 bis 12-Jährigen. Sie sehen an den Zäpfchen, wie die Unterschiede sind zu Berlin, zum Berliner Durchschnitt. Da sind diese Extremzahlen ja schon reingekommen aus den Großsiedlungen. Und wir hatten einen enorm hohen Anteil an 25- bis 35-Jährigen. Hat mit der Belegung zu tun. Und wir hatten ganz wenige, von denen es wahrscheinlich inzwischen hier ganz viele gibt, nämlich 65-Jährige und Ältere. Und daraus ergibt sich für die soziale Infrastruktur ein ganz enormes Problem. Sie brauchen während relativ weniger Jahre ganz viele Kindertagesstätten. Und dann brauchen sie keine mehr. Und dann brauchen sie während etwa 10 Jahren ganz viele Schulen. Und irgendwann brauchen sie ganz wenig Schulen. Und so wächst quasi, haben sie eine Bausubstanz, die für was geeignet und was gemacht ist, die für ein paar Jahre zu wenig ist, wo man also mehr bauen müsste dafür. Und in den nächsten Jahren ist das eigentlich schon wiederholt, dann überholt, dann brauchen sie eigentlich viele Schule und inzwischen braucht man viele Seniorenwohnungen und Altenpflegeeinrichtungen, die es dann erst recht nicht gibt. Und das Ganze hat sich dann noch überlagert mit den städtebaulichen Richtwerten, wie sie im Westen entwickelt worden sind und im Westen gelten, im Unterschied zur Komplexrichtlinie, wo ganz andere Richtwerte galten. Und daraus hat sich...
Entschuldigung, was ist das Komplexrichtlinie?
Die Komplexrichtlinie war die vom Magistrat, nicht nur vom Magistrat, nee, die war von der Partei abgesegnete Richtlinie für die ganze DDR mit dem Ziel, die Wohnungsfrage bis 1990 zu lösen. Und darin ist festgehalten auf Spitz und Knopf, wie viel Fläche jeder Einwohner haben darf, wie die Wohnungen ausgestattet sein sollten, wie die neuen Wohngebiete ausgestattet sein sollten. Das ist alles auf Zahlen herunterdekliniert worden damals. Jetzt mitbringen soll es so ein dickes Büchlein, was nur intern behandelt wurde, aber für alle, die geplant haben, eigentlich die Richtlinie war. Und der zweite Punkt, den will ich auch noch zeigen, wo eine ähnliche Problematik bestand, ist bei den Anforderungen an die ganzen Grünflächen. Also neben der sozialen Infrastruktur die Anforderungen an Freiflächen. Da gab es die größten Abweichungen zwischen den Standards ehemals Ost und den Standards West. Da hatte man also einen Weg zu finden, und ich habe eine Folie gezeigt, und sieht man es vielleicht wenig. Alle schwarzen Pünktchen sind eine Kita, die es gab, und alle roten Pünktchen sind diejenigen, die man nach den Standards West und nach der Bevölkerungsaufbau hätte bauen müssen in der Zeit. Ja, das heißt ungefähr doppelt so viele, wie der Bestand war. Das war natürlich irgendwie illusorisch. Das war nicht zu machen, aber die Anforderung bestand und wurde auch dokumentiert. Man muss ja auch dazu sagen, dass ja gleichzeitig immer wieder Standorte, die unter der Verfügung zu DDR-Zeiten des Staates waren, auch privatisiert wurden und an private Investoren verkauft wurden. Ja. Das heißt, das Handlungspotenzial wurde ja eigentlich immer kleiner, obwohl der Handlungsbedarf größer war. Ob uns das damals so in der Struktur klar geworden ist, weiß ich gar nicht. Es ist aber jedenfalls dokumentiert. Und wir haben dann versucht, in einem ersten Anlauf, dieser erste Anlauf hat auch von 92 bis 93 gedauert, ein Entwicklungsprofil und Leitsätze zwischen allen Akteuren abzustimmen, bevor ein Plan gemacht worden ist. Und da will ich jetzt gerne ein bisschen darauf eingehen, weil der Oberbegriff war, es soll ein kindgerechter Familien- oder Familien- und kindgerechter Stadtteil im Grünen sein. Das ist ja auch die Qualität, die bauliche Kante, die da ist, und dann ist man im Grünen. Das gilt ja fast absolut ein. Und da wurde dann formuliert, es sind vor allem für Familien geeignete, bezahlbare Wohnungen mit allen notwendigen Einrichtungen erforderlich. Und man soll auch aufgrund das Verbesserung der Erreichbarkeit die Naherholungsgebiete vor der Haustür kriegen. Dann kommen ein paar Sätze, auf die ich zum Teil heute eigentlich noch genauso unterschreiben würde. Das Vorhandene verbessern. Das tönt heute eigentlich selbstverständlich. Ich möchte aber daran erinnern, dass zu der Zeit, bevor in Berlin die Entscheidung gefallen oder während die Entscheidung in Berlin zum Erhalt gefallen ist, es eine große Diskussion gab, wollen wir diese Großsiedlungen überhaupt erhalten. Das ist ja menschenunwürdig, wie hier gelebt wird. Wir wollen alles neu machen. Und insofern ist das, was wir hier formuliert haben, die behutsame Weiterentwicklung und ihre Umgebung, radikale städtebauliche Veränderungen, sollen nur unter Berücksichtigung von Bestandsqualitäten gemacht werden. Und dann steht auch etwas da, auch dafür wird es umfangreiche öffentliche Fördermittel brauchen, um die Voraussetzungen zur Stabilisierung der Bewohnerstruktur zu erhalten. Also es war das Ziel Nummer 1. Und dann kommt schon das Ziel Nummer 2, die Betroffenenbeteiligung schafft Durchblick. Es war den Beteiligten damals klar, dass wenn die Menschen, die da leben, nicht mitziehen an diesem Umgestaltungsprozess, wird es eigentlich nicht klappen. Und insbesondere für konkrete Wohnumfeldmaßnahmen, also das, was im direkten Wohnumfeld passiert, soll die direkte Einflussnahme auf die Planungen sichergestellt werden. Drittens ist die Stadt im Grünen, das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Und da ging es eigentlich darum, was auch viel diskutiert worden ist, das Ausfransen der Siedlung nach außen, also so diese Ideen. Und jetzt bauen wir einen Kranz Einfamilienhäuser drumherum und dann kommt ein Kranz Datschen. Auch das wurde damals, und das ist dann auch ein Beschluss in der BVV, wurde abgelehnt. Viertens, Sorgfalt im Großen und im Kleinen. Das ist ja auch so eine Geschichte, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es gibt ja auch Planungen, die so mit dem großen Wurf über alles eine tolle Idee haben und dann kommt der Pfusch. Womit man aber als Mensch leben muss, ist nicht mit dem großen Wurf, sondern sie haben dann den Pfusch vor der Haustüre. Und also das ist natürlich ein edler Spruch. Und wie weit er dann in der Praxis tatsächlich getragen werden kann, das ist die Frage. Fünftens, Hohenschönhausen als Stadt mit eigener Identität. Es wurde in der Zeit ja immer wieder Berlin als Ganzes und es war dann die Überlegung zu sagen, ja, dieser Stadtteil hat, und Sie haben draußen das Luftbild vom Modell gesehen. Das ist ja ein eigenständiger Stadtteil, der ein eigenes Gesicht hat. Ja. Mit seinen Schweriner Bauten, mit den punktuellen Hochhäusern und wie auch immer. Und alle waren dann auch der Überzeugung, er braucht eine eigene Identität. Die muss man auf allen räumlichen Ebenen muss man die versuchen hinzukriegen. Das bedeutet, unter sozialen, kulturellen, landschaftlichen, baulichen Gesichtspunkten braucht man nicht nur den Wohnstandort, sondern auch vielleicht Arbeitsplätze, Einkaufen, Freizeit und man braucht Einrichtungen, die dem Stadtteil auch ein Bild geben und die den inneren Zusammenhalt stärken. Ich habe eine ganz primitive Idee, städtebaulich. Er hat gesagt, das ist die neue weiße Stadt. Das ist natürlich nicht umsetzbar gewesen. Aber ich erwähne es heute nur, um zu sagen, die Idee war, wenn wir dieses Ding weiß anmalen, ja, müssen Sie mal vorstellen, was das für eine Kraft hat. Aber da musste natürlich die Humboldt-Uni, musste natürlich auf ihre Brandwände, ihre Reklamekleistung und so weiter und so fort. Da ging es dann schon los, dass jeder sich selber sein Bild malen muss. Das ist übrigens ein Thema, was auch nach 25 Jahren später immer noch ähnlich virulent ist. Und dann hatten wir ein Defizit, das ist der Punkt 6, die Stadtkultur. Es gab einfach einen Mangel, wenn man von einem eigenen Stadtteil redet, dann braucht er seine eigenen kulturellen Einrichtungen. Und die Bibliothek, Kulturhaus, vielleicht auch das Kino, Bibliothek, Kulturhaus waren standortgefährdet zu dem Zeitpunkt. Und es sollte eigentlich auch in den unterschiedlichen Wohngebieten die Kultur nicht als zentrales, sondern auch runterdekliniert auf dezentrale Standorte in den Wohngebieten etwas gemacht werden.
Was heißt das, Sie waren standortgefährdet?
Standortgefährdet heißt, dass plötzlich kein Geld mehr da war, die zu betreiben, und dann wären sie irgendwie für andere Geschichten vermietet worden.
Was gab es denn jetzt?
Ja. Die öffentlichen Räume in allen Stadtteilen ist heute vielleicht auch sagen wir es mal so. Ich komme aus einer mittelalterlichen Stadt. Ich habe von daher und bei den Städten, die ich besucht habe, habe ich als zentrales Thema einer Stadtorganisation ist der öffentliche Raum. Dass der qualitätvoll, ablesbar, eine eigene Identität, Aufenthaltsqualität haben muss. Und das, dieses Defizit des öffentlichen Raumes ist für mich das größte Defizit, was in den Großsiedlungen vorhanden ist. Weil, wir kommen später nochmal kurz drauf, aufgrund dieser Komplexrichtlinie, ne? Wie breit müssen die Straßen werden, damit die Autos Platz haben und neben den Autos die Straßenbahn und neben der Straßenbahn die Buslinie und daneben ein Gehweg. Da entsteht eine Breite, die dann nicht mehr als Raum für uns Menschen erlebbar ist, sondern es steht eine ebene Fläche, die funktional aufgeteilt wird. Und da ja zu DDR-Zeiten nicht nur die technischen Anforderungen der Verkehrsinfrastruktur wichtig waren, sondern ein Teil der städtebaulichen Struktur sich aus dem Verlauf der Kranbahn ergab, die die Häuser gebaut hat. Ne? Also das Ganze musste ja rationell abgewickelt werden, also gab es eine Kranbahntrasse, da wurde die Platte angeliefert und links und rechts entstanden dann neben der Kranbahn die Häuser. Und wenn die Häuser standen, kam die Kranbahn weg und das war dann der öffentliche Raum. Das heißt, das war der Rest einer baulogistischen Logik. Es war nicht der öffentliche Raum, den man als Erlebnisraum den Menschen zumuten oder wollte. Das heißt, und am öffentlichen Raum angedockt, muss ich die öffentlichen Einrichtungen und die öffentlichen Grünflächen finden. Laufen Sie heute mal noch durch Hohenschönhausen. Sie werden merken, dass die Logik, wie der Fußwegeverlauf, wie ich mich in dem Stadtkörper bewege und die Standorte für öffentliche Einrichtungen nichts miteinander zu tun haben. Ein schönes Beispiel, wir sitzen in einem schönen Beispiel. Ja? Also, dass hier eine Galerie ist, möchte ich wissen, wer auf die Idee kommt. Wenn er es nicht weiß. Diese Galerie hat nichts mit dem Zug, mit dem Bezug von Benutzbarkeit und öffentlichem Raum in der Stadt zu tun, sondern sie ist. Und so ist es an vielen Stellen bis zum heutigen Tag. Achter Punkt, unverwechselbare Wohnquartiere. Also 30.000 Wohnungen sind natürlich schon ein Klopper. Das heißt, das ist insgesamt keine überschaubare Einheit, wo man sich als Bewohner oder als Außenstehender wirklich orientiert. Deswegen haben wir gesagt, es müssen überschaubare Wohnquartiere entstehen. Also sowas wie eine Hierarchie. Und Wohnen vor und hinterm Haus hatte damit zu tun, dass wir dieses enorme Freiflächendefizit in den öffentlichen Flächen hatten und auf der anderen Seite vor und hinter den Häusern Flächen, mit denen man eigentlich etwas machen kann. Dieses formale Defizit, nenne ich jetzt, was wir da rechnerisch hatten, vielleicht ausgleichen. Zehntens war dann natürlich der Nachholbedarf auf die Infrastruktur. Da bin ich schon darauf eingegangen. Elftens war besser wohnen. Wir hatten schon den Eindruck, dass eine Bausubstanzsicherung schon zu dem Zeitpunkt in Teilen notwendig war. Und dass zweitens der Energieverbrauch, wenn man dann die Energiekosten kostendeckend umwälzen wollte, in Teilen oder eigentlich schon zu hoch war. Von daher hatten wir gesagt, die Betriebskosten müssen eigentlich gesenkt werden und damit könnte man gleichzeitig ökologische Maßnahmen durchführen. Zwölftens, da haben wir am längsten gestritten, weil die ehemalige DDR natürlich die härtesten Verkehrsplaner aller Zeiten hatte. Verkehr als dienende Funktion. Der Verkehr wurde eben nicht als dienende Funktion gesehen, sondern der Verkehr war ein Wert an sich. Ja. Und, also das sage ich jetzt heute, 25 Jahre nach diesem Ding. Aber wir hatten dann festgestellt, dass die kleinräumigen Verbindungen innerhalb der Siedlung nicht besonders gut sind und dass vor allem natürlich auch eine Weiterentwicklung im öffentlichen Nahverkehr sinnvoll ist. Deswegen kommt der Punkt 13 mit der Traumstadt Hohenschönhausen. Wir fanden damals, die Straßenbahn ist bei der Dimension, die Hohenschönhausen hat, eigentlich das ideale öffentliche, wäre das ideale öffentliche Verkehrsmittel, und das könnte man weiter entwickeln und an der tangentialen weitere. Dann waren wir auch der Auffassung, dass Dienstleister, das heißt, dass Arbeit nach Hohenschönhausen kommen muss, 14 und 15 Adressen schaffen für Dienstleister und kleinteilig produzieren. Und das hat sich sicher ein Stück weit als Illusion ergeben. Und letzter Punkt, natürlich Leben. Und das wurde dann 1993 verabschiedet. Immerhin. Und darauf haben wir dann die konkreteren Umsetzungen in die Planung gemacht. Und Sie sehen jetzt hier das Strukturkonzept, wie die Grundidee eigentlich war an dieser Skizze. Das heißt, es ist keine Skizze. Damals hat man Pläne noch von Hand gemalt oder mit der Heißschiene. Wir sind noch nicht im Computerzeitalter, das muss man ja auch sich nochmal klar machen. Also wir hatten zwar einen Schreibautomaten im Büro, weil wir relativ modern waren, aber Computer waren noch nicht. Und da sehen Sie jetzt die vier großen Stadtteile und dann die Quartiere, die sich wiederum im Einzelnen organisieren und um die dann ein Netz an wichtigen öffentlichen Magistralen und an internen Fußgängerverbindungen organisiert ist. Das heißt, wenn Sie das jetzt sehen, das ist ja unglaublich einfach. Ja? Aber Sie können Hohenschönhausen heute noch nicht so einfach benutzen, wenn Sie es nicht wissen. Es ist ja alles da, aber es ist nicht unbedingt weiterentwickelt worden. Das zweite Thema war in der Tat die Straßenräume und der Verkehr. Und hier habe ich mal aus einer der zahlreichen Skizzen gezeigt, wie wir uns einen Straßenraum vorgestellt haben. Ein Stück Falkenberger am Preower Platz. Und Sie sehen, wie gegenüber dem, was war, eigentlich der Verkehrsraum auf die Hälfte reduziert worden ist, von dem, was damals und heute noch Bestand ist. Und damit würde man Raum gewinnen, um entweder die linke Backe zu machen oder eine Scheibe vor eine Scheibe zu stellen und einen Raum zu schaffen, der dann auch als Erlebnisraum, also das ist ungefähr so breit wie die Greifswalder, wenn Sie in die Stadt hineingehen. Die ist ja auch schon breit und wird durch die Straßenbahn und das Abgegrenzte in der Benutzbarkeit ist man eingeschränkt. Aber immerhin, sie wäre als Raum erfahrbar. Das Ganze hat ja, und da habe ich kein Bild mit, da zeige ich nochmal so einen Straßenraumquerschnitt mit vier Reihen Bäumen und wie das hätte organisiert sein können. Aber ich gehe nochmal zurück. Wir waren ja auch in einer Zeit, wo die Stadt wuchs. Und die Prognosen für 2010 war von 70.000 auf 77.000 im Minimum und im Maximum auf 82.000 Einwohner. Und da war natürlich die Frage, welches Wohnen wäre da eigentlich nötig? Und Es waren ja alle geübt, die klassische Zwei- und Dreizimmerwohnung zu machen. Ne? Also weiterhin familiengerechten Wohnraum. Und wir haben uns dann überlegt, wie ist das eigentlich mit der Bevölkerung und wie war das, als ich 16 war. Da hatte ich eigentlich keine Lust mehr, immer bei Mami zu wohnen. Aber die Wäsche wollte ich immer noch gerne von Mami abgeben. Und dann sind wir auf die sogenannten Nestflüchterwohnungen gekommen. Das war eine Idee auf den Schweriner Spauten obendrauf, in Leichtbauweise, ganz einfache Butzen zu machen, die von der technischen Ausstattung minimal war, weil man ja die Wäsche bei Mami abgegeben hat, aber oben mit seiner Freundin ungestört sein Bierchen und seine Zigarette rauchen. Das war die Idee. Diese Idee war natürlich jetzt eine Idee und nicht für als flächendeckendes Konzept, aber immerhin. Und da kamen dann unsere Freunde aus der Technikabteilung der Wohnungsunternehmen, die uns gesagt haben, statistisch mit der Statik geht es nicht, dass man auf unsere Dächer obendrauf noch was macht. Inzwischen weiß man, dass das ginge. Ja. Und wenn jetzt Bunschenhausen wieder wachsen soll, kann man mindestens, und dafür finde ich die Anregungen hier, wo wir sitzen, nochmal wichtig, dass man mit neuen Wohnformen und andere Dinge macht, als die, die sie schon da sind. Weil damit die Vielfalt gestärkt wird, der Raum lebenswerter wird und jede Zeit hat natürlich ihre unterschiedlichen Anforderungen. An die Folie konnte ich mir nicht verkneifen, weil zu der Zeit gab es einen unglaublich progressiven und engagierten Amtsleiter, der für Umwelt zuständig war. Und was Sie innen sehen, diese Kartoffel, das ist das ehemalige Rieselfeld. Da stehen sie also drauf bis zum heutigen Tag. Aber was eigentlich das Potenzial dann war, dass man gucken kann, was haben wir für Umweltqualitäten am Rand der Siedlung und was können wir im Innern noch machen. Insofern hat dann auch bei den Vorschlägen das Thema Umwelt und Ökologie doch eine, wie ich finde, angemessene Rolle gespielt. Ein zentrales Thema war, wie ich schon gesagt habe, wegen des Freiflächendefizits immer wieder das Wohnumfeld. Und da merken Sie dann wieder die Planer, wie wir so rangegangen sind. Da haben wir immer gesagt, wie können wir die Wohnumfeldmaßnahmen so machen, dass sie einen Teil zur Stabilisierung der Struktur, der inneren Struktur und Logik, die da ist und die wir stärken wollen, gemacht wird. Und das sind dann so die groben Konzepte. Und wir hatten ja gesagt, Wohnen vorne und hinten. Und diese Wohnumfeldmaßnahmen haben wir dann bei uns im Büro mit solchen Skizzen untersucht und es sind für Falkenberg knapp 100 Wohnumfeldmaßnahmen damals vorgesehen worden. Die wurden alle kalkuliert und wenn sie dann genehmigt wurden, wurde ein Planungsbüro beauftragt, das in Zusammenarbeit und unter Einbeziehung der Mieter, um eine konkrete Planung zu machen und umzusetzen. Was wir also gemacht haben, was das ist nur, damit beim Fördergeber ungefähr wusste, in welcher Dimension bewegt sich das. Das war dann also jetzt, wir haben nie gebaut in ganz Hohenschönhausen, sondern wir waren immer nur die, die an der Vorbereitung was gemacht haben. Und dann gab es für Flächen, das ist auch noch eine Besonderheit, wo man nicht wusste, wo geht es eigentlich langfristig hin, eine Zwischenlösung. Man war also bereit zu sagen, wir geben Geld aus für etwas, von dem wir wissen, dass es nicht ewig bleibt. Nun sind wir ja selber auch alle Teil einer Zwischenlösung. Und wenn man das mal begreifen würde, würde es uns auch leichter fallen, Zwischenlösungen zu machen. Aber auf der Ebene der Planung war das nicht einfach und was Besonderes. Und da gibt es, sie ist leider heute in Portugal, ich hatte sie noch eingeladen, eine Dame damals im Senat, Monika Schömer-Strucksberg. Es ist eigentlich einer Frau zu verdanken, die gegen alle Widerstände und weil sie so politisch fit war und in der SPD super verankert war, hat sie einfach irgendwie alles durchgekriegt und durchgeboxt. Die hat solche Dinge einfach auch bewegt. Was ich damit sagen will, es hängt immer auch an Menschen. Es ist immer jemand da. Dann wurden provisorische Nutzungsmöglichkeiten entwickelt. Es wurde benutzbare Kunst, war auch so ein Thema. Man musste ja immer das Geld irgendwo hinkriegen und Geld für Kunst. Da gab es einen Topf für Kunst und dann gab es einen Topf für dies und jenes. Und dann wurden diese Töpfchen zusammengeschmissen. Das kann man sich heute zum Teil schwer vorstellen. Ich weiß nur, dass die guten Leute das heute immer noch hinkriegen. Und da wurden von der Grünen 80 waren Kunstwerke übrig. Als die Grünen 80 aufhörte, da konnte man also Kunst relativ preiswert kaufen. Und dann haben wir mal geguckt, was haben die alles? Und dann hat man geguckt, welche Kunst könnte jetzt eigentlich für Hohenschönhausen für die Zwischennutzung passen. Ja? Also das waren so Überlegungen, die so ein bisschen neben dem normalen Planeralltag, waren, auf die ich auch einfach nochmal hinweisen wollte. Und so sah dann das städtebauliche Gesamtkonzept aus. Man sieht jetzt erstmal gar nicht so viele Veränderungen. Steht überall dabei, was ungefähr das Wichtigste war. Ich habe Ihnen auch den Maßnahmenkatalog mitgebracht. Den wollte ich nicht kopieren. Hinter diesem Plan steckt ein Maßnahmenkatalog von Seite 281 des Gutachtens bis Seite 321, wo auf jeder Seite mindestens 10 Maßnahmen sind. Der Bezirk hat also damals ungefähr 300 Maßnahmen besprochen, die sinnvoll wären und die er für politisch notwendig hält, um das Versprechen, die Zukunft für die Platte in Hohenschönhausen sicherzustellen. Ich würde gerne mal wissen, wie viele davon tatsächlich dann umgesetzt wurden, wie viele anders umgesetzt wurden oder was stattdessen gemacht worden ist. Und zum Schluss nochmal eine kleine Karikatur von Gerd Wessel, wie unsere Arbeit zu machen ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Fragen stellen kann man immer. Ob ich sie beantworten kann, werden wir sehen. Gerne.
Kann ich wissen, aus welchem Jahr dieser Maßnahmekatalog?
Der Maßnahmekatalog ist abgestimmt im Bezirk 1985. 1995.
Okay.
Das ist ein sehr gewichtiger Unterschied. Bei denen geht es nämlich nicht nur um 10 Jahre.
Was wollen Sie damit sagen?
Das, was ich gesagt habe, ich habe das einfach als Feststellung gemeint.
Ach so, weil ich 85 statt 95 gesagt habe.
Ja,
genau.
Das waren nicht nur 10 Jahre.
Ja, da. Jetzt habe ich sogar nicht verstanden.
Also jetzt hat er es. Wenn Sie nun in der, offenbar so in der Provinzkleinstadt geboren sind und dann sich am Kursus sammeln, einem Büro niedergelassen haben und den nach dem Mauerfall hier nach Hohenschönhausen kam, ich hoffe, Sie haben sich eine schöne Buschzulage fallen lassen, haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, fanden alles so furchtbar. Haben Sie denn irgendwas in den knapp 30 Jahren gefunden hier in Hohenschönhausen, was Ihnen denn gefallen hat? Sie haben hoffentlich den ironischen Unterton meiner Frage nicht überhört.
Also ich habe ja, ich glaube, ich habe klar gemacht, dass ich einerseits großen Respekt hatte, auch von dem, was zu DDR-Zeiten geleistet worden ist. Dass ich das als Basis genommen habe, daran weiterzuarbeiten und es nicht zu konterkarieren, sondern an den Stellen, wo vieles nicht gelungen ist, es versuchen im Sinne der Erfahrung, die ich habe und die andere haben, angemessen für diesen Ort, immer mit anderen zusammen. Das Ganze ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da haben viele mitgemistet, ja, wenn Sie so wollen. Und dass ich, vielleicht wissen Sie, dass ich ja auch sehr viel in Hellersdorf gemacht habe. Mit mehr Erfolg als in Hohenschönhausen. Weil in Hellersdorf waren wir beauftragt vom Wohnungsunternehmen und das Wohnungsunternehmen hat es direkt auch umsetzen können. Hier war immer so ein bisschen die Differenz zwischen dem, was uns der Senat aufdrückt, und das, was das einzelne Wohnungsunternehmen will.
Und Hohenschönhausen war fertiger als Hellersdorf.
Ja. Und, nee, eigentlich nicht. Hohenschönhausen war fertiger, ja.
Ja.
Ja, völlig. Hellersdorf war ja noch rundum Matsch. Ja.
Ja.
Also war der ganze öffentliche Raum ja noch nicht gestaltet. Die Häuser standen da, die Leute waren schon drin. Das ist das eine. Ich halte das, was wir gezeichnet haben, deswegen habe ich diese einfachen Zeichnungen immer genommen. Diese einfachen Zeichnungen die hatten ja alle die Planer vorher schon gezeichnet. Da ist ja in dem Sinne nichts neu von uns. Es ist nur im Zuge des Prozesses durch technische Anforderungen, durch logistische Anforderungen an vielen Stellen verunklagt worden. Nicht mehr, mit meinen Worten gesagt, nicht mehr lesbar. Ja? Und diese Lesbarkeit wiederherzustellen, Also die Fachleute in der Bauakademie und diejenigen, die dieses Gebiet entworfen, die waren ja auch nicht blöd, die waren mindestens so gut ausgebildet wie wir. Die hatten sogar mehr Literatur über den Westen gelesen, als wir in der Regel über den Osten gelesen hatten. Ja? Also sie sind ja auch vom Metier, sie werden das wissen. Und insofern war ja der Hauptkampf, war ja, den kann ich wenig beschreiben, war ja der Kampf gegen diese Art der Privatisierung, wo, also HOVOG verschärfte 2500 Wohnungen en bloc an Private. Diese Privaten hatten ein spezifisches, einfaches Interesse, was ich auch mit einem Dreisatz beschreiben könnte. Die waren überhaupt nicht interessiert, sich über strukturelle Zusammenhänge Gedanken zu machen. Und die Leute in der Politik, die waren unerfahren im Umgang mit diesen Menschen. Und das Einzige, was wir als Fachleute machen können, da waren wir nicht die Einzigen, andere haben das auch so gemacht. Bernd Hunger hat das auf seine Art und Weise in Marzahn gemacht, mit seinem anderen Hintergrund, als wir ihn haben. Und da hat er auch einiges anders gemacht. Er hat uns aber auch, oder wir haben uns auch ausgetauscht, ganz so ist es nicht. Und dieses Versuchen einigermaßen hinzubiegen. Dass man im Nachhinein sagen kann, 5% davon ist vielleicht, 5% ist übrig geblieben, aber die Siedlungen stehen heute noch. Die Siedlungen sind heute noch entwicklungsfähig. Die Siedlungen können heute noch weiterentwickelt und angepasst werden. Es war ja alles gar nicht so wahnsinnig selbstverständlich. Einen Plan, der ist mir durch die Lappen gegangen. Das kann ich erzählen. Das will ich auch noch erzählen. Das ist der wichtigste Beitrag, den wir als Büro leisten konnten, der ist auch realisiert. Das ist das Baumkonzept für Hohenschönhausen. Das ist jetzt schon fast anekdotischer Teil, wenn ich das erzähle. Aber wir kriegen im Büro einen Anruf. Ich habe 5 Millionen D-Mark zur Verfügung für Bäume. Nächste Woche muss der Förderantrag abgegeben werden. Und da haben wir Tag und Nacht geschrubbt, ein Baumkonzept zu machen, wo die 4 Stadtteile, wo es Baumreihen gibt, die das Kreuz betonen, bestimmte Baumart, und jedes Quartier hat einen Vorrang von bestimmten Baumarten. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Eine Woche hatten wir Zeit dafür, und die Frau Schömer-Stocksberg, die ich schon lobend erwähnt habe, die hat das Geld geparkt, was normalerweise nicht geht, weil der Anruf kam Mitte Dezember, wo das Geld irgendwo übrig war. Die hat es geschafft, das Geld zu parken, bis im Frühjahr mit den Baumpflanzungen angefangen werden konnte. So Dinge kann man sich heute in der Form ganz schwer vorstellen. Und ähnlich haben die Kollegen dezentral, die diese Wohnumfeldmaßnahmen gemacht haben, sind ja alleine, wie gesagt, der Antrag in Falkenberg umfasste auch knapp 100 Maßnahmen, zum Teil sehr klein. Ja.
Würden Sie bitte nochmal das Bild zeigen, wo es um das Verhältnis mit den Grünflächen ging?
Ja.
In drei, da würde mich nämlich mal das hier.
Das hier.
Da würde mich nämlich mal interessieren, was bedeutet jetzt welche Fläche?
Ah.
Ja, alte Platz.
Steht die Seite drauf? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss selber gucken. Ich hab gemerkt, dass das auf der Folie nicht lesbar ist. Also, das sind die Defizite. Ja? Also oben links das kleinste Kästchen immer, so um die 4 bis 10 Hektar, in der Zingster Straße sind es 10,7, ne? das Kästchen oben links immer, in dem Rechteck, das ist das Defizit an privater Grünfläche.
Ein privater.
Ja, also in einem Stadtteil alleine 10,7 Hektar, dann ist das senkrecht Schraffierte, ist das Defizit an wohnungsnaher öffentlicher Grünfläche. Also nehmen wir die Zingster Straße, sind es 15 Hektar. Und das Defizit an siedlungsnaher öffentlicher Grünfläche ist das waagerecht strichlierte, das ist immer die größte Fläche, sind es 20 Hektar. Das ist der städtebauliche Richtwert, wie er nach dem grünen Plan, also vom Olympiaplan im Westen überall gegolten hat. Da brauchen Sie die Siedlung nicht mehr bauen zu wollen, weil da ist dann ungefähr alles grün. Das sollte verdeutlichen, und das ist im Maßstab gezeichnet.
Ist schon klar.
Ne? Da sehen Sie, was übrig bleibt und was wegkäme. Und deswegen, daraus haben wir die Schlussfolgerung geschafft, die Flächen, die wir haben, müssen wir maximal nutzbar machen. Die müssen gut sein. Und werden Sie mir zustimmen, sie sind heute noch beschissen. Ja.
Aber heute sind die Bäume größer als...
Ja, die Bäume sind größer, aber gucken Sie sich doch mal die Vorfelder, das Vorfeld hier um dieses Haus herum an. Ich muss ja gar nicht weit gehen. Ja, es ist immer noch genug zu tun hier. Und ich verstehe jeden, der, also ich verstehe auch, dass jeder sein Auto hier herstellen will. Ja, das wird aber weniger in Frage gestellt als, was habe ich, wenn ich aus dem Haus rauskomme. Muss ich da 7 Meter Betonfläche haben und dann kommt ein kümmerliches Büschlein, ne? Muss nicht sein.
Und dann ja. Noch dazu, dass die Büschlein dann nicht mal gepflegt werden.
Das kommt noch.
Okay. Ja, da wird ja gespart, ne, an diesen öffentlichen Grünflächen.
Und an ihrer Pflege.
Und an ihrer Pflege. Ja, also die Pflege, was da in eigentlich an gut gepflanzten Sachen inzwischen eingegangen ist, auch richtig beseitigt worden ist. Ja. Ich will nicht sagen bösartig
oder
fahrlässig, aber es war ja fast an jeder Straße auch so ein Grünstreifen aus Gehölzen, ja, der wunderbar den Feinstaub abgefangen hat und sonst was. Das ist ja alles weg. Das ist jetzt so eine schöne dünne Rasenfläche, die macht aber nichts in der Richtung. Ja. Und so geht das ja weiter. Eigentlich hat sich in dieser Richtung ja das eher zum Negativen entwickelt, und ich habe die Befürchtung, muss ich sagen, dass es sich weiter zum Negativen entwickelt, weil man ja gerade in diesen Gebieten hier, in diesen sogenannten Altneubaugebieten, ja unbedingt noch sozial verdichten will. Ja. Also die HOWG sucht ja jedes kleine Stückchen, was sie noch bebauen kann, und wenn ich sehe, was hier schon an Grünflächen fehlt, und wenn ich dann rekapituliere, was hier alles noch zugebaut werden soll, also so nach Vorstellung,
Ja, da würde ich gerne mit Ihnen drüber diskutieren.
Es gibt keine Stadtplanung, habe ich den Eindruck. Ja. Die HOWG plant für sich und dann klein der für sich? Oder gibt es ein großes Konzept inzwischen für dieses Neu-Hohenschönhausen, wie sich das entwickeln soll, stadtplanerisch? Wo soll der das Zentrum hin, wo soll, wie gesagt, dieser Marktplatz hin, den wir immer noch nicht haben? Das ist ja einfach alles verscherbelt worden, privatisiert. Da sollen Einkaufszentren und sonst was für ein Mist hingebaut werden, die keiner braucht. Also es ist im Prinzip für meine Begriffe kein ordentliches, also wenn ich das hier höre, was da angedacht war, dann kriege ich große Staunen, ja, muss ich sagen. Weil im Prinzip realisiert ist nichts. Es ist blind irgendwas an Flächen verkauft worden, an irgendwelche Investoren, die nichts machen, die wahrscheinlich nur den Grund und Boden sich zugeschabbert haben. Und ja, das ist es.
Wenn ich da noch eine Bemerkung bei Ihnen anschließen darf, Sie hatten vorhin angemahnt, die Begegnungsmöglichkeit im offenen Raum.
Ja, genau.
Mit denen zum Beispiel, die ich nun sehr gut kenne, das hat was mit privaten Verbindungen zu tun, das war die Gegend am Mühlengrund. Da gab es einen Verbrauchermarkt, da gab es die Gaststätte, da gab es diesen Dienstleistungswürfel und in der Mitte drin gab es eine Brunnenanlage und Ritzach und Grünanlagen. So, jetzt ist erst die Kirchplatzstätte abgerissen worden, dann stand die Kaufhalle ewig leer, wird weitergebaut. Der Brunnen konnte nur mit aller knapper Mühe und Not überhaupt gerettet werden. Der sollte möglichst beseitigt werden, weil das ja angeblich geht, dieser Graben, der sich dann so ein Stückchen über den Platz zog, weil etwas zu anstrengend ist für bestimmte Teile der Bevölkerung, sollte der Brunnen weg und sollte das verhindert werden. Das war zum Beispiel ein Platz auch in einer wahrnehmbaren Dimension, wo solch eine Begegnungsstätte da war. Und das funktionierte auch zu Ostzeiten. Wie gesagt, das ist dann alles zerfüllt und zerfasert worden.
Inzwischen sind das sozusagen die Freiluftkneipen der Bevölkerung, sind diese Plätze vor den ehemaligen Kaufhallen, sage ich mal, jetzt sind es die Supermärkte, ist ja völlig egal, aber diese Flächen, die sind inzwischen so hässlich teilweise und es sind die Freiluftkneipen, also von früh um, was weiß ich, wenn die Supermärkte aufmachen und die entsprechenden Getränke zu haben sind, stehen die Leute dort und bedienen sich und es ist kein öffentlicher Raum da, ja? Das muss man einfach so sagen, der fehlt. Der fehlt dort, wo das Lehrerbildungsinstitut war, dabei ist ja dieses pädagogische Hochschule, da ist ja dann, die ist ja abgerissen worden, da ist ja dann ein Kino hingesetzt worden und davor ist ein riesengroßer Platz, den man inzwischen verscherbelt hat. Ne? Aber es ist kein Konzept da, wie das als öffentlicher Raum nutzbar wäre. Ja? Das wäre doch im Zentrum, ist keins. Ich weiß nicht, haben Sie sich jetzt so mal nach langer Zeit die Mühe gemacht, durch diese einzelnen Gebiete zu laufen?
Nein. Bin ich nicht. Das ist auch der Grund, warum mal der Termin verschoben ist.
Ihnen würde sich der Magen umdrehen, ja, wenn Sie das sehen.
Übrigens noch, eine Sache, einen Zungenschlag, den Sie vorhin drin hatten. Wer auf der Falkenberger Chaussee spazieren geht, ist selber schuld.
Ja.
Er kann doch eine Reihe weiter und gehen Sie auf der Innenseite der Häuser lang laufen. Da ist es dann erstens ruhig und zweitens grün und da ist es dann annehmbar.
Ja, da müssen Sie das Insiderwissen verbreiten.
Ach, ja, ich würde mal aber was mich beschäftigt, erstmal völlig unabhängig von Ihren Ausführungen und ich bitte jetzt auch nicht, dass es als Publikumsbeschimpfung verstanden wird. Sie haben die Zahl genannt. Und zwar jene 74.000 Einwohner. Und da war unter Ihren, glaube ich, 13 Punkten, war einer der Beteiligungen der Anwohner und der Öffentlichkeit. Ich bin erstaunt, oder eigentlich nicht erstaunt, über das geringe Interesse. Und auch über den Termin, der ja nun verlegt ist, mal abgesehen, aber auch zu den anderen Veranstaltungen, wenn sich von diesen 74.000 Einwohnern dann ja nicht mal eine halbe Handvoll findet, dann hier mal zu solch einer Sache zu erscheinen, wo man auch mal seine Meinung, seine Ansichten wagen kann, seine Vorschläge an den Mann bringen kann.
Also das, Ich glaube, die Leute sind inzwischen resigniert. Weil das, was an Protesten gekommen ist, gerade jetzt dort am Innencenter, da war eine große Veranstaltung in der Bibliothek, da waren auch mehr Leute da. Ich weiß nicht, ob Sie da auch da waren. Da wurde diskutiert, aber es passiert ja nichts. Die Leute können hinlaufen, wo sie wollen. Da werden, ich sag's mal ganz platt, in dieses kleine Gebiet von Neu-Hohenschönhausen werden kreuz die quer drei Flüchtlingsheime auf die grüne Wiese gebaut mit 1500 Flüchtlingen. Deswegen sage ich, eine Stadtplanung ist nicht da. Eine Infrastruktur gibt es dafür nicht. Und man macht hier, ich habe das Gefühl, das wird so verramscht. Ja?
Aber das ist.
Ja. Das war so gut gedacht, hätte man es mal ganz abgerissen, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber dann hätte man ja 70.000 Leute erstmal woanders unterbringen müssen. Das wäre auch nicht gegangen. Aber inzwischen ist das so. Im öffentlichen Ansehen, auch in der Stadtbausenatsverwaltung, da fehlt diese Frau, die Sie genannt haben. Es fehlt einfach. Es fehlt jemand, der hier mal sagt, hier muss was gestaltet werden. Hier muss nicht nur das, was die anderen nicht wollen, hingeklotzt werden oder. Ja, die S-Bahn ist verkürzt worden und gut, sag mal alles nicht. Die Infrastruktur ist überhaupt nicht mehr angepasst worden, seit sie wechselt.
Und unter Umständen würde es ja reichen, wenn das, was da ist, wenigstens gepflegt wird.
Wenn es wenigstens gepflegt
wird. Und Hohenschönhausen ist ja an dem Punkt nicht zu Ende, dass ja ein Rathausneubau vorgesehen war. Und es war auch ein Kulturhaus vorgesehen.
Und ein Krankenhaus.
Das ist dann, ich meine jetzt mal nur in diesem Bereich, Krankenhaus ist dann eher die unschöne Variante, aber das war ja mal vorgesehen. Und ich habe auch bei den anderen Veranstaltungen immer wieder darauf hingewiesen, ich habe doch eine riesige Stadt mit einem riesigen kulturellen Angebot, habe ich doch vor der Nase. Ich muss doch nicht alles vor der Haus glauben.
Ich habe noch eine Frage, was bedeuten die Farben, haben die eine bestimmte...
Ja, die sollen ja eigentlich einfach deutlich die Struktur nochmal deutlich machen, dass es eigentlich um diese großen vier Stadtteile geht.
Ja, das ist aber eigentlich nur das eine, ne? Das ist nur dieses Bahnstrecke Falkenberger Chaussee, also was man als Wohngebiet 4 bezeichnet, wo dann das Falkenberger Luch sich anschließt, ja. Und... dieser Stadtteil. Also die Straße entlang der Trasse und das, was Sie da gezeigt hatten, vorne bei den roten Häusern, das war dieses Stückchen, was Sie als Marktplatz geplant hatten.
Ja.
Das ist dieses eine Gebiet.
Genau.
Ja,
ja, das ist nur jetzt nur der Gesamtteil vom Stadtteil Falkenberg.
Ja,
ne?
Ja.
Und das sind dann die einzelnen Quartiere.
Aber ich hätte gedacht, dass Sie vielleicht irgendwie damit mit den Farben irgendwas.
Nein, das ist nur.
Einfach nur damit die
genau.
Zu sehen ist, ja. Okay. Also danke für die vielen Bäume, muss ich dann sagen. Wenigstens was.
An einer Stelle muss ich noch eine Korrektur einbringen, das ist richtig letztlich gewesen, dass die Komplexrichtlinien, das war keine politische Entscheidung, also keine Entscheidung der Partei, sondern das war vom Ministerium für Bauwesen. Die politische Entscheidung war diese berühmte Formulierung, wer sich daran erinnert, die Lösung des Wohnungsbauproblems als soziales Problem.
Gut.
Das war die politische.
Das habe ich auch heute auf Seite 1 nochmal gelesen. Ja, Sie haben recht.
Interessant.
Ja.
Aber was mich auch stutzig gemacht hat, ist diese Bevölkerungsentwicklung, die Sie da geschildert haben, von 72 oder 74, dann vielleicht sogar auf 82.
Ja.
Ja? Also mein Empfinden war ja, dass im Prinzip nach der Wende gerade Anfang, Mitte der 90er Jahre unheimlich viele Leute weggezogen
ja.
sind.
Gar nein, das war ja
eben...
sind,
sondern weggezogen. Jeder, der sich leisten konnte, der irgendwie woanders hin, ja. der ist woanders hingezogen.
Ist gut, dass Sie es nochmal ansprechen. Das ist bei mir wahrscheinlich nicht richtig deutlich geworden. In der Zeit, wo wir es gemacht haben, war die große Wachstumseuphorie Berlins und da haben wir diese Bevölkerungsprojektion gemacht.
Ja.
Also mit dem Minimum auf 72 und dem Maximum auf über 80.000 Einwohner. Und ab 85 ging es ja dann, ich sage immer 5, ich weiß nicht warum, 95 ging es da rapide, ging's rapide in ganz Berlin runter und über Wachstum redet man ja jetzt erst wieder,
ja.
jetzt muss ich aufpassen, 2010.
Ich weiß es nicht.
Ja, wenn man mal falsch drin ist, dann ist es falsch drin.
Aber dieser ja. Stadtbezirk hat sehr geblutet in dieser Zeit.
Ja, ja.
Und jetzt wird an Sozialwohnungen, ja. Also es ist ja irgendwann mal eine Richtlinie rausgegeben worden, dass die HOWG und die Wohnungsbaugenossenschaft und so, dass die so und so viele Wohnungen, die neu belegt werden, immer als an Mieter mit Wohnberechtigungsschein abgeben. Und das macht eigentlich auch die Tendenz des Stadtbezirkes aus. Ich habe heute gerade wieder in der Zeitung gelesen, Lichtenberg als Gesamtbezirk, da hat Probleme. 50% der Kinder, die eingeschult werden müssen, haben Nachholbedarf. Körperlich, sprachlich und. Also bei dieser Vorschuluntersuchung sind 50% der Schüler defizitär. Allein in Neuhohenschönhausen. Nord sind es 75%. Da sieht man die soziale Struktur, wie die sich hier in diesem Wohngebiet entwickelt. Und das wird auch nicht besser, weil, wie gesagt, man ja sich ausgeguckt hat, hier gibt es ja noch so viele Freiflächen, die man mit Sozialwohnungen noch bestücken könnte. Das wird, ich sage es ganz vorsichtig, nach meinem Ermessen wären das Pariser Vororte, die man hier schafft. Ja, mit Flüchtlingsheimen, mit dieser Strategie hier. Die haben in Berlin wirklich, das ist ja fast ein Verbrechen, eine Bestimmung rausgegeben, dass prozentual zu den Sozialwohnungen, die schon in den Bezirken sind, dann dazu gebaut werden muss. Das heißt, steht es Zehlendorf. Ich sage es jetzt mal so einfach plakativ, wenn die jetzt 20% Sozialwohnungen haben, müssen die auch von den Neubauten nur 20% als Sozialwohnungen bauen. Wir haben hier vielleicht 70% Sozialwohnungen. Wir müssen also von dem, was neu gebaut wird, 70% als Sozialwohnungen bauen. Nun frage ich Sie, wie sich so ein Stadtbezirk dann entwickeln sollen, ja, also von der Bevölkerungsstruktur, von der Bevölkerungsdurchmischung, kann da eigentlich nichts Gutes bei rauskommen. Aber ich weiß nicht, wer sich da was bei denkt, wahrscheinlich gar nicht. Die Partei der sozialen Gerechtigkeit wird es nicht sein. Ja.
Ja, das ist so die Logik, wenn es schlecht geht, dann kannst du in der Schicht.
Ja, haben. Ja, ja. Und ich sage immer, hier wohnt kein Anwalt, hier wohnt kein kein Abgeordneter, hier wohnt eigentlich niemand, der in irgendeiner Weise was für die Interesse hat, was für diesen Stadtbezirk zu tun. Hier wohnt einfach keiner. Woanders getraut man sich gar nicht, den Vorschlag zu machen, sowas hinzubauen. So macht man es einfach.
Außerdem hat man doch sowieso schon festgestellt, dass die Bevölkerungsdichte, als das hier errichtet wurde, dieses Wohngebiet, die war ja vorgegeben mit 300 Einwohnern pro Hektar, dass das ja eh schon ein verhältnismäßig hoher Wert ist.
Ja,
aber trotzdem eben immer noch diese verhältnismäßige Weiträumigkeit in diesen einzelnen Quartieren.
Genau.
Aber die Bevölkerungsdichte ist völlig ausreichend.
Die ist ausreichend, aber wie gesagt, man bepflanzt jetzt, man guckt ja, bei uns hat man dort, wo die Kita war, die hat man ja abgerissen, die Bäume hat man gefällt, da steht jetzt eine Flüchtlingsunterkunft. Also kümmert sich der Kaiser um die Bäume? Ja, ja. Also das ist die S-Bahn-Trasse.
Und oben links ist die
Halbenwerke.
Achso, ja, dann ist
die Straße. Das ist die Vincent-van-Gogh-Straße, das ist die Seehausener-Straße. Und hier war eine Kita und das war der Kita-Garten. Und wie gesagt, haben sie ja sehr schön viele Bäume hingepflanzt. Hier war alles voll Gehölzen. Jetzt hat man gesagt, hier war eine Kita, kann man also zubauen und hat jetzt nicht mal in irgendeiner Richtung ausgerichtet, hier so schräg, obwohl die ganzen schönen Bäume waren, hat man jetzt das Flüchtlingsamt. Man hat gesagt, 80 bis 50 Bäume gefällt und ja.